So, und dann sage ich mal herzlich willkommen an alle Zuschauer und Zuschauerinnen und Hörer und Hörerinnen. Für den einen oder anderen, der sich das nicht anschauen möchte, der kann sich das ja auch ganz gerne anhören nebenbei. Mein Name ist Jessica Luitler. Ich komme von Jazzbox, das ist meine Marke. Ich bin leidenschaftliche Sportlerin und aktuell im Fitness- und Postnataltraining unterwegs. Und ich habe auf meiner Reise eine Wegbegleiterin, die Severin. Und die ist heute mit mir an Bord und unterstützt werden wir auch von Robin Kaiser. Es geht nämlich heute um das große Thema Partnerschaften. Und in meiner Arbeit als Postnataltrainerin habe ich natürlich immer wieder im Gespräch auch mit Müttern oder auch mit Freundinnen das Thema Partnerschaft auf dem Tisch. Und natürlich ist das ein Thema, was wahrscheinlich mehr unter Frauen kommuniziert wird als unter Männern. Aber wir wollen ja auch die Männer jetzt nicht unberücksichtigt lassen. Und oft ist es ja die Frage, warum kommt es zu Konflikten? Wie können wir eventuell da aufklären? Und da hatte Severin einen guten Impuls und eine gute Idee, dieses Interview heute Abend zu machen oder den Gesprächsaustausch mit Robin Kaiser, auch einem absoluten Fachmann, was das Thema Verbindungen und Partnerschaften angeht. Und wir möchten euch heute etwas an die Hand geben, um das ein oder andere Missverständnis aufzuräumen oder euch vielleicht auch einen Weg aufzuzeigen, wie ihr mit verschiedenen Arten von Partnerschaften umgehen könnt. So, und da gebe ich das Wort direkt weiter an Severin, dass du dich auch kurz vorstellst, damit unsere Zuschauer und Zuhörer wissen, mit wem sie es heute zu tun haben.
Danke dir, Jessica, und hallo Robin. Ich freue mich, dass ich dich gekriegt habe. Mein Name ist Severin und ich bin Coach und Medium für Potenzialentfaltung. Und bei mir ist es ähnlich. Allerdings habe ich tatsächlich dann auch ein paar Männer am Start, die auch inzwischen sehr zu kämpfen haben mit dem Thema. Und da wir ja hier für Geschlechterfrieden unterwegs sind, habe ich mir einen herrlichen Übersetzer aus dem Internet gefischt. Und zwar habe ich den Robin Kaiser bei Neue Horizonte gefunden und war fasziniert von seiner Art, Worte zu verwenden. Und da ich ein Fan der deutschen Sprache bin und auch bei mir im Coaching sehr stark und fast schon immer ganz am Anfang über die Sprache gehe, habe ich mir gedacht, den muss ich. Den muss ich irgendwie mal zu Wort bringen und mit uns quatschen lassen, weil es einfach gewisse Begriffe gibt, die bei mir im Coaching immer wieder auftreten und ja, eben für Verwirrung sorgen. Und wir sind ja hier in der Trennung oder im 3D oder wie auch immer man das bezeichnen will, dual. Und da wird ja erstmal alles getrennt, damit man es erstmal bewusst wahrnehmen kann und dann verbindet man es ja wieder. Und ich glaube, das ist eine ganz sinnvolle Sache, dass man erstmal guckt, wer bin ich, wo und mit wem, um dann zu gucken, wie kriegen wir das jetzt friedlich miteinander wieder an einen Tisch, damit wir wieder lachen können. Und da, wie gesagt, habe ich beim Robin in den ganzen Sachen, die du da erschaffst, in deiner Wortschöpfung einfach so viel entdeckt. Ich bin nur am Schreiben, wenn ich dir zuhöre. Da könnte ich fast nur ein Buch über dich schreiben. Ich bin einfach fasziniert und daher, Robin, wer bist du? Was machst du?
Ja, ich würde mich auch als einen Suchenden bezeichnen, der irgendwie im Kreuzfeuer der Worte und Konzepte irgendwie einen Funken Wahrheit sucht, weil ich das Gefühl habe, dass wir in so einer künstlichen Neon-Plastik-Welt leben, dass wir nicht mehr mit dem Wahrhaftigen, dem Wahren dahinter in Verbindung kommen. Und ja, ich habe ganz klassischen Ausbildungsweg gemacht als Psychologe in staatlicher Universität und habe auch gemerkt, dass das, was dort gelehrt wird, nicht so ganz der Wahrheit entsprechen kann. Und dann bin ich immer tiefer gegangen und habe letztlich über Selbsterfahrung, also über Meditation im intensiven Stil dann auch etwas gefunden, was jenseits von Worten und Konzepten liegt. Und darauf baue ich eigentlich alle weiteren Schöpfungen, die ich so nach außen gebe, über die Bücher, über die Seminare auf. Ja.
Ja, danke, Robin. Danke, Severin, für diese kurze Vorstellung. Also mich macht das schon unheimlich neugierig, wo diese Reise, diese Wortreise und Wortspielereien heute hingehen. Ich möchte gar nicht lange drum rumreden. Wir sprechen über das Thema Partnerschaften. Und so ich als Trainerin, ich verstehe eine Partnerschaft. Meistens ist das ja Mann und Frau oder eben gleichgeschlechtlich. Und ich kenne das auch vom Umfeld oder auch von mir selber, da gibt es ja ständig Diskrepanzen oder einfach Missverständnisse. Und Severin, ich weiß, wir haben uns da ja auch schon öfters drüber unterhalten. Und da gibt es ja auch verschiedene Begriffe, die du so für dich jetzt herauskristallisiert hast oder auch verwendest. Worum geht's da?
Ja, also grundsätzlich mache ich bei Partnerschaften gar nie so dieses männlich-weiblich fest. Wir haben ja immer beides sowieso in uns und der eine lebt dann mehr den männlichen, mehr den weiblichen. Ob das jetzt männliche und weibliche Leiber sind, ist eigentlich egal. Jetzt bei mir oder für mich in der Sichtweise. Aber es gibt ja eben Verbindungen und die kann man ja auch mit einem Tier haben oder mit einem Kind oder mit einem Stuhl und mit einem Tisch. Jetzt mal unabhängig von männlich und weiblich, aber jetzt wieder auf die Menschen. Da gibt es ja diese Begriffe wie Seelenpartnerschaften, Seelengefährte, Seelenverwandte, Seelenliebe, Liebespartnerschaften, Lernpartnerschaften, was habe ich noch alles, Wunschpartnerschaften, Traumpartner, was haben wir noch? Partnerverbindungen. Also es gibt ja unzählige Worte. Was ist das? Was steckt dahinter, vor allem mit dieser Seelengeschichte? Es gibt auch viele Konzepte, die dann versuchen, Menschen also wenn dann der eine Mensch den anderen Menschen versucht, an den anderen zu binden, dann kommen sie mit Seelenpartnerschaften und gehen dann quasi wechseln die Ebene von der weltlichen Ebene in die geistige Ebene, würde ich jetzt mal sagen, und versuchen einen dann da zu kriegen, um einen zu binden. Und das sind ja Sachen, die führen unheimlich zur Verwirrung. Dann gibt es, was weiß ich, Freundschaft plus, was ist denn das? Was ist denn das jetzt? Was ist überhaupt die Ehe? Wozu ist die gut? Und also es gibt nur Verwirrung. Und wenn dann zum Beispiel Partnerschaft oder Verbindungen eingegangen worden sind, jetzt zwischen zwei, jetzt nicht mal bei Kindern oder so, sondern einfach zwischen zwei Menschen und die wollen sich zum Beispiel lieb haben und miteinander dieses klassische Heiraten machen, dann fällt aber irgendeinem ein, Mist, das ist eine Lernpartnerschaft, das mache ich jetzt, habe ich unterschrieben, jetzt habe ich eine Waschmaschine gekauft, so in der Art. Und dann fallen manche aus den Wolken und denken, Mist, was mache ich denn jetzt? Oder sie finden sich dann und wissen gar nicht, Mist, was sind denn das jetzt? Sind das jetzt Gefühle? Sind das jetzt, also die sind einfach nur komplett verwirrt. Und da würde ich mal gerne von dir hören, Robin, ob du mir da ein paar Worte hast, wie ich das mal noch erklären kann.
Ja, also ich glaube, dass den ersten Schritt, den wir vielleicht tun können, ist raus aus den Konzepten, raus aus den ideellen Vorstellungen, wie irgendwas zu sein hat, raus aus den Ideen, welche Formen Partnerschaft annehmen müssen. Na, das sind ja alles Prägungen, die wir irgendwie aufgesaugt haben. Wir haben ja irgendwie unbewusst immer das Ziel, eine ähnliche Partnerschaft aufzubauen wie unsere Eltern. Selbst wenn wir die Partnerschaft unserer Eltern als irgendwie verurteilungswürdig oder so wollen wir es nicht machen, bewerten würden, ist doch immer wieder unbewusst wenn die Muster nicht aufgelöst worden, sind ein Zug hin zu ähnlichen Verbindungen, wie man sie von den Eltern einfach schon gelernt hat. Das heißt, wir kriegen ein Bild von Liebe durch die Eltern gezeigt, dass wir irgendwie fortführen, wenn wir das nicht in uns aufgelöst haben. Und für mich ist klar, je mehr wir Liebe in Konzepten leben, desto mehr binden wir uns, desto mehr ersticken wir uns gegenseitiger, desto unfreier werden wir und desto weniger Liebe entsteht letztendlich. Und wenn wir diese gesamten Konzepte und die gesamten Ideen wegnehmen, dann ist Liebe das, was ganz, ganz natürlich wieder sprießen kann. Und ich möchte sagen, raus aus diesen Ideen, die dich bisher damit verbunden haben. Also die Liebe in der Partnerschaft. Ja? Also du hast unterschiedliche Begriffe schon angeführt, aber all diese Sachen sind, also das sind trotzdem immer noch Sachen, die im Feld der konditionalen Realität drin sind, wo es Definitionen gibt, wo es Festlegungen gibt, wo es Verträge gibt, wo man sagt, okay, ich erfülle das für dich, du erfüllst das für mich. Und das ist eigentlich für mich letztendlich nicht das, wo Liebe hinführt. Also das heißt, da aus den Abhängigkeiten oder den Verträgen irgendwie rauszukommen und zu gucken, okay, was macht unser Miteinander im Wesen aus und wie können wir das Natürlichste unseres Miteinanders irgendwie so hervorbringen, dass wir beide die größte Freiheit und die größte Liebe darin erfahren. Und ja, also ich würde sagen, jeder darf den Mut haben, aus der Komfortzone seiner bisherigen Ideen über Liebe und Partnerschaft einmal rauszuspringen. Und auch mitzubekommen, dass die meisten Verträge oder die meisten Partnerschaften, so wie sie heutzutage gelebt werden, eher dazu führen, dass das Gefühl von Liebe einschläft über die Zeit, anstatt dass Liebe sich ausdehnen kann. Und ja, das sind, also man kann dieses Thema von so vielen verschiedenen Seiten her durchleuchten. Und was letztlich zählt, sind die Selbsterfahrungen. Ja.
Und das finde ich jetzt ziemlich passend, das Thema zu durchleuchten. Da kommt mir gleich dieses, Liebe ist ja eigentlich kein Gefühl, sondern ein Seinszustand. Und letztendlich, ich weiß nicht, vibriert der ja. Man, im Englischen sagen sie ja, ich bin in Liebe, also I'm in love with you. Finde ich viel passender, als zu sagen, ich liebe dich. Das hat sowas wie, ich fahre dich, Auto zum Beispiel. Oder, also das passt zum Beispiel zu diesen Konzepten, finde ich. Also so erkläre ich das jedenfalls gerne. Und ich glaube, ich sage auch gar nicht, ich liebe dich, sondern ich habe dich lieb. Da gibt es ja so viele schöne andere Begriffe, die man auch benutzen kann. Zum Beispiel, ich habe dich gern zum Beispiel. Ich habe dich gern in meiner Nähe, finde ich viel näher an mir, als zu sagen, ich liebe dich. Da ist so ausgenudelt dieser Satz, dass man schon, ne, wie du sagst, ist mit dem eingeschlafen. Aber wenn jemand in mein Feld tritt und ich fange an zu leuchten, also dieses ganze Thema fängt an zu durchleuchten, also ich fange an zu strahlen, weil derjenige in meiner Nähe ist, dann bin ja ich in Liebe wegen dem. Und das ist das, was ich an dieser Bezeichnung, gerade in diesem Englischen oder wie du es jetzt bezeichnet hast, viel schöner finde als diese, wie du sagst, die Konzepte. Hier muss man dies, da muss man das. Auto fährt man bei Rot, stopp.
Ja, es, also Liebe ist ja eigentlich die letztendliche, alldurchdringende Kraft, die alles miteinander vereint. Und wenn Liebe da ist, dann ist kein Ich und kein Du mehr da. Also man kann entweder sagen, ich liebe dich, da ist diese duale Perspektive von Ich und Du und da scheint es zwei Wesen zu geben, zwischen denen irgendwie Liebe kursiert. Aber wenn Liebe wirklich da ist, dann ist dieses Ich und das Du nicht mehr da. Und dann ist es eigentlich nur, ja, ich möchte sagen, eine höhere Selbsterkenntnis. Ich finde das ganz schön, was früher in zum Beispiel in der Bibel noch gesagt wurde, er erkannte sie. Also das ist für mich ein ganz tiefe Art von dem, was Liebe eigentlich ausdrücken möchte. Weil es ist ein Erkennen, ein sich gegenseitig so erkennen, dass man den anderen als etwas sieht, dass er nicht mehr anders ist, dass er Teil von dir selbst ist, es immer war, es immer sein wird. Und das ist der Zustand von Liebe.
Und wie erklärst du das jetzt deinem Kind?
Gar nicht, das Kind ist da schon drin in dieser Erfahrung.
Also ich versuche immer die Sachen so runterzubrechen, dass ich sie meinem Kind erklären kann, weil in jedem Ausgewachsenen ist ja ein inneres Kind. Und da finde ich immer ganz spannend, wie erkläre ich jetzt so fernab von der esoterischen Sprache, es so einfach jemandem, meinem Kind zum Beispiel. Weil wenn ich sage, ja, ich bin du, dann sagt er, nö.
Ja, also ich würde sagen, die meisten Kinder, okay, ab einem gewissen Alter fängt die Ich-Ausbildung an, aber die meisten Kinder sind ja von der ursprünglichen Empfindung her, müssen sie ja erst lernen, sich selbst im Spiegel zu erkennen und sich selbst als etwas anderes zu erfahren als die Mutter zum Beispiel. Und ja, also es kann natürlich irreführend sein, wieder mit Worten zu hantieren und dort Erklärungen reinzubringen. Und ich würde immer darauf appellieren, dass man vielleicht den Weg geht, zu sagen, dass man sowieso, also durch Austausch, durch Kommunikation, durch Nähe, sowieso immer Dinge austauscht. Also dass sozusagen ich nicht einfach nur diese Form bin, sondern dass von meiner Form ganz viele kleine Moleküle durch unseren Austausch zu dir rüberspringen und von deiner Form ganz viele kleine Moleküle zu mir rüberspringen und ich mich durch deine Moleküle und deine Moleküle und alle anderen Moleküle hier aufbaue und umgekehrt sich die Umgebung durch meinen belebten Molekülhaufen wieder ernährt und aufbaut und so dieser Fluss entsteht.
Ja, cool.
Da fällt mir gerade ein Bild ein, Robin. Ich folge euch jetzt einfach und ich bin ja auch ein Mensch geprägt von, das macht man so, ne? So werden wir ja erzogen, das macht man so, das muss so, weil das steht so und das hat man schon immer so gemacht. Und ich lerne gerade sehr, sehr viel, dass man es überhaupt nicht gibt, dass es meinen Weg gibt und ich selber erfahren muss, was wie wo gehört. Aber dieses Bild mit den Molekülen, das hat bei mir gerade ein ganz anderes Bild hervorgerufen. Und zwar kennt ihr das mit Seifenblasen, wenn zwei Seifenblasen aufeinandertreffen und es gibt manchmal, dass Seifenblasen abprallen. Und dann geht jede Seifenblase seinen Weg und irgendwann macht es puff und dann ist sie kaputt. Und dann gibt es aber dieses Phänomen, dass zwei Seifenblasen aneinander docken. Und dann gibt es das Phänomen, dass zwei Seifenblasen ineinander verschmelzen, die noch was Größeres, Schimmerndes werden. Ist das so vergleichbar mit dem, was du gerade quasi gesprochen hast, so dass du und ich, das wird letztendlich ein Wir und das wird dann noch größer, vielleicht auch noch schöner. Ist das so ein Bild?
Ja, schönes Bild auf jeden Fall. Dass wir alle die fliegenden Seifenblasen sind und unseren Seifenblasen Luftpalast aufbauen.
Das wäre schön, ne? Wäre schön bunt auf jeden Fall.
Ja. Ja, ich meine, in der Seifenblase spiegelt sich ja auch alles, ne? In einem Wassertropfen oder in jeder runden Form spiegelt sich ja im Kleinen auch das Ganze. Und das passt schon ganz gut, ja.
Ja, wenn ich jetzt so, Severin, bist du?
Na, mach du.
Mach ich. Also gut, jetzt haben wir ja gemerkt, so die mit den Begrifflichkeiten kommen wir irgendwie nicht so ganz weit voran. Jetzt habe ich ja dennoch aber Partnerschaften oder sage ich mal, Ehen, weil man macht was ja so, man heiratet ja so. Und in dem Moment war das ja die richtige Entscheidung. In dem Moment hat sich das gut angefühlt, richtig angefühlt. Es hat sich irgendwas verändert. Vielleicht auch das Miteinander oder vielleicht eben nicht mehr miteinander, sondern eher doch ein Auseinander. Wie gehe ich denn mit sowas um? Wenn ich merke, so da sind unterschiedliche Erwartungen aneinander. Gibt vielleicht auch Missverständnisse in den Partnerschaften.
Ich schnappe mir gerade mal das Wort, weil es dazu passt, was ich gerade loslassen wollte. Du hast ja gesagt, Robin, das mit dem in den Spiegel gucken und dass man so einen Moment hat, wo man erstmal sich selber im Spiegel anguckt, also erstmal ne, die Trennung erstmal kommt, um dann wieder zusammenzukommen. Und ich finde das, glaube ich, ganz, jetzt habe ich einen Faden verloren. Mach du mal weiter, jetzt habe ich ihn voll verloren. Ich kriege ja, ihn wieder.
Das ist genau, also ist, das sind genau die schönsten Momente, wenn der Faden des bisherigen Konzeptes entgleitet und es uns dadurch tiefer führen kann. Weil es kann nichts anderes sein, als dass, wenn sozusagen, wenn der Verstand aussetzt, dass was anderes einsetzt. Und ich liebe das auch. Ich habe auch immer wieder mal so Aussetzer in dem, wenn ich irgendwie was sagen möchte. Und es ist dann einfach immer der Moment, wo ich innerlich innehalte und merke, okay, ich bekomme mit, dass ich, wenn ich in mir zurücktrete, wenn ich still werde und wenn ich mir keinen Druck aufbaue, dass sich etwas Höheres mit hineinfließt in dem Sprachfluss. Und ja, solche Momente sind genial, weil sie einen zum Zurücktreten zwingen. Nochmal vielleicht auf die Frage, wie man mit solchen Schwierigkeiten im Zwischenmenschlichen umgehen kann. Also ich glaube, die Basis, damit es überhaupt funktionieren kann, ist, dass ein Wissen um Projektion besteht. Ein Wissen um, der Partner ist eine Veräußerlichung meiner Ideen und er spiegelt mir das, was in mir ist. Und darüber zu arbeiten, also es gibt ja diese Spiegelungspartnerschaften, Spiegelungsseelen, die sich hier gemeinsam treffen, um wirklich ganz, ganz enge karmische Verbindungen aufzulösen oder mit denen zu arbeiten. Und dort ist auch wirklich die Grundlage, von den Projektionen tiefer zu gehen und zu schauen, was liegt eigentlich dahinter. Ne? Also das heißt, ich überlade ja den Gegenüber mit meinen Ideen, meinen Konzepten auch über Partnerschaft und Liebe. Und ganz viel zum Beispiel auch, naja, also auf der einen Seite Erwartungshaltung, dass der andere dafür herhalten muss, irgendwie mein Glücksniveau hochzuhalten. Der andere muss herhalten, dass er dies und jenes für mich sicherstellt in meinem Leben. Also Partnerschaft wird unglaublich gerne für eine Verantwortungsprojektion auch verwendet. Und auf der anderen Seite kriege ich auch, ne, entsprechend diesen Druck, den man sich selber macht, diesen Genügsamkeitsdruck. Okay, ich muss jetzt hier dieses oder jenes leisten. Und das ist auch ein Bereich, wo die Liebe mit erstickt wird. Also wenn man irgendwie so ein, ich möchte sagen, so ein Produktivitätsdruck oder Genügsamkeitsdruck hat, sich selbst gegenüber im sozialen Kontext, dann stirbt die Liebe auch völlig ab. Ja.
Da ist ja dann gut, wenn man sich fragt, wer will eigentlich was von wem? Und was will ich eigentlich? Und dann zum Beispiel auch wieder zu spielen zu beginnen. Ich finde das mit den Molekülen auch immer noch gut, weil da kriegt man sofort Spiellaune oder Seifenblasen. Und wenn die Spielerei verloren geht und keiner mehr weiß, was man eigentlich wollte oder will, letztendlich will man ja nur lieb haben und lieb gehabt werden und durch die Erwartungen an einen selber auch manchmal, also es ist ja auch oft so, dass man an sich selber dann diese Erlernten von den Eltern, ich glaube Glaubenssätze nennt man die auch Glaubenssätze? Sind auch welche, glaube ich.
Könnte man auf jeden Fall mit reinrechnen, ja.
Ja, genau.
Ja. Ja, es ist also... Klar, aus dem menschlichen Bereich heraus haben wir immer ein Gefühl von, okay, ich möchte das, ich brauche das, ich will das im Zwischenmenschlichen, in der Partnerschaft. Aber es ist wichtig, sich nochmal zu vergegenwärtigen, dass Liebe eigentlich etwas ist, was nichts braucht. Also Liebe definiert sich nicht darüber, von dem anderen gebraucht zu werden oder den anderen zu brauchen. Und das ist leider eine Verwechslung, die ganz, ganz viele machen, dass sie glauben, weil man den anderen braucht, sei das Liebe. Oder der andere liebt einen, weil man gebraucht wird. Also da wird Liebe auf so eine funktionale Ebene irgendwie gehoben, wo es dann auch so, okay, er gibt mir dieses Maß an Liebe, dann muss ich ihm das Maß an Liebe auch zurückgeben. Also diese Tauschlogik ist auch in diesem Brauchen mit drin. Und das ist eigentlich alles nicht das, was Liebe ist. Liebe ist einfach nur Giveaway, ganz frei, völlig ohne Erwartungshaltung, dass irgendwie irgendwas dabei herauskommt, entsteht. Also es ist ganz frei von irgendwelchen Zieldefinitionen, ganz frei von Dingen, die dadurch erwartet werden oder die man versucht damit zu erreichen. Und ja, eines der schönsten Liebesdefinitionen ist immer noch, ich liebe dich und ich brauche dich nicht.
Wird aber oft falsch verstanden. Vor allem, wenn man dann eben versucht, am Tisch diesen Frieden herzustellen, dann scheitert es genau an so einem Spruch manchmal. Ich brauche dich aber nicht. Ja, was will ich dann mit dir, wenn du mich nicht mal brauchst? Ja.
Ja, naja, das ist halt das, wenn wir nur im Brauchen, im sozialen Miteinander sind, dann verstricken wir uns. Na, dann sind wir in Projektion, dann haben wir Teile unserer eigenen Verantwortlichkeit zwangsläufig irgendwo verlagert, veräußerlicht. Und solange wir den anderen noch brauchen, gebrauchen wir ihn auch. Und dann liegt der Missbrauch auch nicht fern. Ne, Liebe ist wirklich das, was nichts gebraucht oder missbraucht, sondern immer wirklich auf ein wahrhaftiges Miteinander, ein wahrhaftiges Einssein auf Augenhöhe darauf achtet. Ja.
Und vor allem, wenn ich das jetzt so richtig raushöre, Robin, geht es ja auch darum, dass ich selber bin. Ne? Also unabhängig von irgendwelchen Mustern oder irgendwas, was mir auferlegt wurde. Ne? Also ich bin ganz klassisch, ich bin Frau, ich bin deine Ehefrau, somit deine Hausfrau. Und ich bin für den Haushalt zuständig, obwohl mir das vielleicht überhaupt gar keinen Spaß macht und ich das total doof finde. Aber das macht man eben so. Und dann bin ich ja gar nicht mehr ich. Das heißt, ich bin ja gar nicht in der Liebe selber. Ich kann das ja gar nicht ausleben. Ich kann ja das gar nicht so machen, wie ich das möchte. Und in dem Moment, wo ich ja selber ich sein kann, dann habe ich ja auch keine Erwartungen an den anderen oder versuche auch keine Erwartungen zu erfüllen. Oder ist das so ähnlich? Oder wie erklärst du das jemandem? Wann bin ich denn in Liebe mit jemandem? Wann ist das denn eine gute Partnerschaft?
Naja gut, wenn du nach innen gehst und dein Herz befragst, ob du am richtigen Ort bist, wenn du mit diesem Menschen bist, dann würde ich sagen, dann bleib da und sei damit. Und wachse noch mehr in die Wahrnehmung rein, dass es wirklich ein Bewusstsein in zwei getrennten Formen ist. Ja, und ja, also Liebe findet auf jeder Ebene Ausdruck. Liebe findet auch auf der, also sozusagen die Ur- ähnlichste Form findet sich im Herzchakra. Liebe findet sich aber auch im Solarplexus wieder. Ne, da ist es die Liebe zum Ich, da kann es auch in die Liebe zur Macht reinrutschen. Das ist dann nicht wirklich eine hochschwingende Form von Liebe, aber es ist immer noch eine verzerrte, verdrehte Form von Liebe. Liebe kann aber auch ins Sexualchakra, also ins Animalische rutschen oder auch ins Existenzielle, ins Wurzelchakra. Und wenn Liebe sich im Wurzelchakra ausdrückt, dann hat sie halt eine ganz andere Schwingung, eine ganz andere, ich möchte sagen, auch Energiequalität, als wenn sie im Herzchakra verwurzelt ist. Und ein Problem der heutigen Zeit sehe ich einfach, dass sozusagen die verschiedenen Energieebenen miteinander entkoppelt worden sind, dass der Verstand nicht mehr mit dem Herzen kommuniziert und dass aber auch das Sexualchakra nicht mehr mit dem Herzen kommuniziert. Und Liebe könnte sein, sowohl sozusagen die Verbindung zwischen Geist und Herz herzustellen, als auch zwischen dem Sexualchakra und den unteren Chakra und dem Herz herzustellen und sozusagen alle Energieebenen im Zentrum miteinander zu bündeln und aus diesem Zentrum heraus einfach nur zu sein. Und das verändert die Wahrnehmung schon sehr essentiell.
Das muss jetzt erstmal ein bisschen sacken wollen.
Ja. Ja, bei den Chakren bin ich immer wo ganz anders. Ich habe ich kenne die, ich nehme die bei mir komplett eigenständig wahr. Also ich kann zum Beispiel mit den Farben nichts anfangen. Ich nehme die halt wahr. Und für mich ist zum Beispiel immer ganz wichtig, dieser Satz aus dem Law of One, glaube ich, kommt er her, tu, was du willst, also Liebe, ohne einem anderen Wesen zu schaden. Das ist für mich immer ganz wichtig. Deswegen ist für mich zum Beispiel völlig unwichtig, in welchem Chakra es leuchtet. Weil manche sagen, ja, das untere ist ja so böse, weil es ja rot ist und weil es ja mit Sex zu tun hat. Oder mit Macht zum Beispiel. Ich bin ein großer Fan von Macht, wenn man es wohlwollend einsetzt, also wirklich sinnvoll einsetzt, dann kann Macht was ganz Tolles sein. Wenn jemand, ich komme ja aus dem Potenzial-Coaching, und wenn ich in jemandem dieses Potenzial, diesen Kern sehe, dann gucke ich einfach, dass ich den ins Gleichgewicht kriege, dass der zum Beispiel dieses Übergewicht los wird. Ja, und ich sehe das immer wie eine Wippe. Und wenn das eine Kind, also dieses freche Kind halt einfach schwerer ist und das andere nur in der Luft rumbaumelt, dann hat es irgendwann keine Lust mehr, will nicht mehr spielen. Ja, dann ist Wippen blöd. Und wenn es dann auch noch aufsteht und es runterknallen lässt, dann haben wir wieder den Geschlechterkrieg. Und wenn aber dieser ungesunde Anteil in der Macht einfach so ein bisschen nach vorne rückt, also quasi einen Schritt auf den anderen zugeht und mit seinem Gewicht, dann macht es Wippen wieder Spaß. Ja, also schon sind wir hier wieder beim Spielen und Spielplatz. Und so sehe ich zum Beispiel das mit den Chakren auch. Also ich glaube, man hat, das ist aber jetzt Halbwissen, da, wie gesagt, da kenne ich mich nicht so aus mit, was jetzt in diesen Lehren so verkündet wird. Aber ich glaube, da gibt es auch diese, man hat so einen Schwerpunkt auf einem speziellen Chakra. Aber da könntest du wieder einspringen, Robin.
Ja.
Kann ich nur an der Oberfläche kratzen.
Natürlich ist mit jedem Chakra eine Ebene, also sozusagen Lernthemen oder eine Lernebene verbunden. Und wir im Kollektiven als Menschheit auf dem dreidimensionalen Planfeld sind sozusagen mit Themen aus dem dritten Chakra konfrontiert. Also das heißt, wir haben hier auf der Erde gerade zunehmend maximal mit dem Thema Macht, Ohnmacht zu tun, mit dem Thema Unterdrückung und Befreiung zu tun, aber auch ganz, ganz viele so Themen rund um Freiheit, rund um Ich-Bewusstsein, Egonalität, im Negativen die Selbstsucht, im Konstruktiven das Ich-Bewusstsein, das Gesunde. Und das sind alles Themen, die man im dritten Chakra sozusagen verortet sieht. Und das haben wir als Menschheit, als Spezies gerade maximal zu lernen, um von dort ins Herzchakra zu kommen. Also der Sprung in ein neues Bewusstsein ist auch der Sprung vom Solarplexus ins Herzchakra. Ja, genau.
Das sind auch Entwicklungsstufen. Jetzt erinnere ich mich gerade an ein Buch, das ich mal in den Fingern hatte, dass man, glaube ich, auch so alle, also der einzelne Mensch an sich hat ja diese von den Jahren her, ich glaube alle 7 Jahre, ja, immer diesen Entwicklungsschub, auch mit den Chakren. Und wenn man jetzt die Menschheit als einen ganz großen Menschen sieht, dann sind wir ja quasi im Alter von...
Naja, zwischen 14 und 21.
Ja.
Irgendwo so postpubertäre... Postpubertäres Völkchen würde schon ganz gut passen. Ja,
ja, das ist ja eigentlich wie so eine Art Initiationsprozess, den jeder Einzelne so als Zelle von diesem ganz großen Körper, der eine ist halt eine Herzzelle, der andere ist ein Auge, der andere ist Backe und da macht jeder so seinen eigenen Initiationsprozess durch und wir als Ganzes dann halt auch.
Ich bin der linke C.
Ja, genau. Was bin ich? Ich bin Backe.
Ja.
Ja, sehr spannend.
Ja, ich nehme es tatsächlich schon so wahr, dass wir ein großer Menschheitsorganismus sind, der sich auf einer höheren Ebene als Ganzes so zusammensetzt. Und es ist wirklich spannend, sich da reinzufühlen, was in dem kollektiven Menschheitsorganismus, ne, was da für Elemente drin sind und was dieses Feld ausmacht. Da kriegt man natürlich auch mit, wie Liebe in der Essenz eigentlich erfahren werden kann. Weil auf dieser höheren Ebene, der Kollektivebene, also jenseits der weltlichen Programme, kriegt man natürlich auch viel klarer diese Zugänge zu den Erfahrungen, die irgendwie hier durch die ganzen Konzepte und Ideen verschüttet worden sind. Wenn man aus der kleinen, getrennten Ich-Perspektive mal rausgeht und sich nicht im physischen, sondern im kollektiven Menschheitskörper bewegt.
Ja. Mir kommt da jetzt gerade der Einfall, wenn das linke Auge die Zelle dann erkennt, oh Gott, da ist noch eine rechte, dann haben wir ja dieses Partnerschaftsding. Und dann gibt es nämlich nicht mehr nur ein Auge, sondern es gibt ja zwei. Und auf einmal, ich glaube, wenn man sich mal so als Ganzes sieht in so einer Partnerschaft, und sich überlegt, ja, mit einem Auge sehe ich nur noch zweidimensional, mit zwei Augen sehe ich ja viel besser, mit dem dritten natürlich top. Ich glaube, wenn man da dann wieder, so wie du sagst, zusammenarbeitet und sich einfach nur bewusst wird, ich bin ein Auge von diesem Ganzen, aber zu zweit haben wir einen Hammerausblick.
Ja, das schön.
Das ist, glaube ich, jetzt für mich, als für die Kinder jetzt, also wenn ich jetzt mit Kindern oder Familien arbeite, und ich erkläre es dann den Kindern oder den inneren Kindern, das nehme ich mir mit.
Ja.
Das ist, glaube ich.
Ja, es ist also, es ist schon wirklich, dass man zu zweit auf eine tiefen Ebene kommt, wo es ganz, ganz schwierig ist, alleine hinzukommen. Natürlich ist es auch möglich, alleine bestimmte Reflexionen oder Reisen zu machen in andere Ebenen oder tiefer ins Bewusstsein hinein. Aber es ist trotzdem so, dass bestimmte blinde Flecken kaum auszuleuchten sind, wenn man es versucht, einfach nur eins für sich alleine. Und ich meine, wir haben Milliarden von Spiegel um uns herum. Es wäre doch echt unklug, sie nicht zu verwenden. Ne? Also dafür sind wir ja füreinander da, um eben sozusagen, ich bin dafür da, um dir mein Auge zu schenken. Und umgekehrt. Und wir haben alle unseren eigenen Blick. Und wenn jeder seinen Blick mit reinbringt, dann bekommen wir auf einmal eine umfassende Perspektive. Ne, wenn wir nicht mehr sagen, mein Blick ist der richtige, sondern ich nehme deinen und jenen Blick mit auf und versuche alles aus allen Perspektiven gleichzeitig zu schauen, dann bekommen wir auf einmal, also es löst uns aus dieser festen Positionierung und Verankerung und Realitätsstarre, dass wir sagen, das ist wahr und alles andere gibt es nicht, sondern dann öffnet und weitet sich das und wir bekommen mit, okay, die Wahrheit oder das, was hinter meinen Konzepten liegt, ist nochmal viel, viel weiter, als ich es bisher greifen konnte.
Dann ist eigentlich eine gute Idee. Ich habe am Ende von meinen Gesprächen immer gerne was Handfestes in der Hand. Also, dass irgendwie was mitgenommen werden kann. Ich stelle mir jetzt vor, wir haben ja das Thema Partnerschaft und jetzt kommt ein Thema auf den Tisch und jetzt stellen wir einfach uns alle hin und gehen einmal außen rum und jeder sagt dann was dazu. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel hier, was habe ich denn hier gerade, gar nichts. Der Becher sieht genauso aus von allen Seiten, das passt nicht. Den Block, der sieht von der Seite so aus und von der Seite so aus. Und wenn ich dann nach hinten gehe und ich stehe mir eigentlich gegenüber, aber das Thema steht zwischen uns, dann sieht er oder sie was anderes als ich. Und von der Seite sieht der Block zum Beispiel so aus. da habe ich eine komplett andere Perspektive. Und wenn man mal jeder auf den Platz gewechselt hat, kann ich mir gut vorstellen, dass man da diesen Frieden, wenn jeder mal das andere Auge benutzt oder auch mal Backe ist oder was warst du, Robin?
Der linke Zeh war ich.
Genau. Ja. Und, anstatt mit dem rechten Ferse auf den linken Zeh zu treten, dass man einfach sagt, auch lass mich mal Backe sein.
Backe. Au Backe. Ja, aber dieser Perspektivwechsel bringt wirklich eine Erweiterung mit rein. Und festgefahrene Probleme lassen sich dadurch verflüssigen und auflösen, wenn man nur die nötige Offenheit und dieses Zulassen mitbringt, wirklich aus den Augen des anderen zu schauen. Und dann auch wirklich aus Augen, die sozusagen emotional mit involviert sind, aber auch mit Augen zu schauen, die gar nicht involviert sind. Also es ist beides hilfreich. Ich stelle mir das auch manchmal vor, wie würde zum Beispiel ein Außerirdischer vom Raumschiff auf das Geschehen schauen. Da bin ich sofort in der Distanz drin und alles, was hier so passiert, ist in so einer völligen, Leichtigkeit und Zwanglosigkeit. Also dieses Festgefahrene kommt ja nur dadurch, dass wir so sehr emotional identifiziert sind mit bestimmten Themen. Und diese Identifikation kann sich halt durch eine weitere Perspektivenvielfalt, durch einen breiteren Blickwinkel irgendwie auch mit auflösen.
Also das heißt, du würdest jetzt so von diesen Begrifflichkeiten, dass man sagt, es gibt einfach verschiedene Arten von Partnerschaften komplett weggehen. Ne? Weil jeder kennt das ja. Also so in meinem Umfeld auch, es gibt ja einfach Menschen, von denen lerne ich unheimlich viel. Ne? Die sind einfach in meinem Leben drinne und das hat ja aber nichts mit einer sexuellen Beziehung oder einer sexuellen Anziehung oder irgendwas zu tun. Dann habe ich mich ja für einen Ehepartner auch irgendwann mal entschieden. Gibt es da dann für dich überhaupt eine Differenzierung oder differenzierst du das dann überhaupt für dich in irgendeiner Form?
Ja, also es gibt natürlich eine Ebene in mir, die auch gerne Dinge irgendwie festlegt und sich fragt, na, was ist denn das jetzt hier? Welche Form von Beziehung leben wir denn hier miteinander? Und ich kriege aber immer mit, dass ich nur dann diese Fragen stelle, wenn ich selber unsicher bin. Wenn ich selber sozusagen aus dem Gefühl rausgefallen bin, dann fange ich an, Fragen zu stellen und zu überlegen, na, was heißt denn das, dass der andere in meinem Leben ist? Was sind wir denn füreinander? Also das heißt, wenn das Gefühl weg ist, dann fange ich an, die Fragen zu stellen. Sobald das Gefühl wieder da ist, brauchst du die Fragen gar nicht. Und deswegen zu schauen, okay, wenn solche Fragen auftauchen, wie kann ich das Gefühl wieder herstellen, dass diese Fragen gar nicht mehr notwendig so sind, so zu definieren. Und eines der schönsten Formen irgendwie so ein gemeinsames Miteinander, dem sozusagen eine Definition oder einen Rahmen zu geben, ist einfach, wir reisen gerade durch das Universum der Liebe. Ne? Also das ist einfach unsere gemeinsame Reise, unser Miteinander. Es braucht für diese Reise keine Definition. Ich bin nicht festgeschrieben, der und der für dich. Und erfülle die und jene Aufgabe für dich und auch nicht umgekehrt, sondern es ist einfach nur ein für hier und jetzt bin ich mit dir auf der Reise durch dieses Erdenrund. Und dadurch bekommt das Miteinander auch eine gewisse Qualität, wenn diese falschen Sicherheitsvorstellungen wegbrechen. Also wir sind ja immer in der kindlichen Idee, Liebe würde ewig währen. Also das heißt, wenn du mit deinem Partner zusammen bist, dann ist immer ein Teil in dir, der sich gar nicht vorstellen könnte, wie es ohne wäre. Aber diese falsche Sicherheit, dieses Glauben, dass alles immer ewig wäre. Das suggeriert so eine Sicherheit, aus der heraus sich eine Selbstverständlichkeit oder auch ein Alltag aufbaut. Und dadurch schlafen Sachen ein. Wenn du von Moment zu Moment dein Ja zu diesem Miteinander gibst und gleichzeitig weißt, nothing is for sure, nothing is certain. Also es ist nichts festgeschrieben, es ist nichts sicher. Es kann in jedem Moment auch anders sein. Ne? Es kann sein, dass dein Partner morgen oder übermorgen nicht mehr da ist. Dann bist du auf der einen Seite mit deiner Unsicherheit konfrontiert, natürlich, und auf der anderen Seite bekommt es miteinander eine neue Qualität und eine neue Wertschätzung, die nicht da gewesen wäre, wenn du sagst, ja, es ist ja normal, dass er so da ist und ja, es wird wahrscheinlich, ne, also es fühlt sich dann immer so an, es wird immer so sein, dann geraten die Menschen in Schock, wenn das Leben doch mal Veränderung auftreten lässt.
Ja. Das klingt für mich nach einer neuen Art, nicht eine neue Art, doch eine neue Art im Sinne von Kunstform der Ehe. Weil ich meine, wenn ich mich mit 20 eheliche beispielsweise, da bin ich ja jetzt in meiner Chakrenentwicklung wo ganz anders als 7 Jahre oder 14 Jahre später. Und also wir entwickeln uns ja und manchmal auch auseinander. Und in der klassischen Ehe ist das eben schwierig. Da hat man dann Kinder, hat sich zum Beispiel einen Wohnbereich aufgebaut und dann ist es ja schwierig, diese Konstrukte dann auch wieder zu lösen, wenn man dann zum Beispiel erkannt hat, das geht nicht mehr. Also da gibt es ja eben die meisten Schwierigkeiten, eigentlich die Verträge wieder loszuwerden. Ist es dann deiner Meinung nach sinnvoller, gar nicht mehr zu heiraten oder die neue Art zu heiraten?
Ja. Also es ist auf jeden Fall tragischer, wenn man in einer Beziehung ist, in der man eigentlich nicht sein möchte, als wenn man in, also ne, dass ganz, ganz viele bleiben aus dem Sicherheitsbedürfnis in einer Beziehung, die ihnen eigentlich gar nicht mehr entspricht und die sie eigentlich lösen würden, wenn sie nicht diese Vorstellung von ja, von Bindung oder Beziehung hätten. Und das ist einfach was, wo so, so viel Leid und auch Stagnation auf dem eigenen Weg geschehen kann, wenn man dort nicht im Fluss des Lebens bleibt, sondern sich irgendwie festsetzt mit dem anderen und dann sozusagen sein Leben anfängt, darum herum zu bauen und zu schauen, okay, es scheint dort etwas zu geben in meinem Leben, was ich nicht verändern kann. Und alles andere muss ich dann danach richten. Also da ist es wirklich, also lieber in, ja, lieber, also es hat immer beide Seiten, ne? Es werden natürlich auch massiv schnell heutzutage auch Verbindungen wieder aufgelöst. Da braucht es auch wieder so eine gewisses, also es ist jetzt, soll kein Plädoyer sein, bei jeder Kleinigkeit irgendwie wieder einen Partner zu wechseln oder zu gehen, wenn was schwierig wird. Das ist ja auch so eine Angewohnheit, dass wenn es wirklich an die Themen geht, dass sich das dann, also das Commitment muss schon voll da sein, aber wenn man wirklich merkt, es geht nicht mehr miteinander, dann ja, darf man in Liebe gehen und darf man dem anderen auch in Liebe gehen lassen.
An der Stelle finde ich zum Beispiel diese Begrifflichkeiten ganz sinnvoll als Werkzeug, sie auch wirklich nur, also die Worte Lernpartner zum Beispiel, Wunschpartner mal herzuholen, um sich die Frage zu klären, was will ich eigentlich, also wo stehe ich gerade? Also wie wieder dieses, wer bin ich, wo, also wo jetzt gerade und mit wem, um dann zum Beispiel von dem Referenzpunkt aus wieder die Richtung, also wo komme ich her, wo bin ich gerade und wo geht es jetzt hin? Und daher finde ich zum Beispiel diese Begrifflichkeiten, eben wenn man sie vom Gefühl löst, als Werkzeug ganz sinnvoll, weil du sagtest ja auch, wenn das Gefühl weg ist, dann kommen die Fragen. Ne? Und wenn man dann das Gefühl wieder hat und man hat zum Beispiel eine Raupe Schmetterling im Mago-Prozess hinter sich oder Phönix, einmal wieder verbrannt, juhu, dann geht es ja quasi wieder von vorne los. Und wenn dann zum Beispiel der andere in seinem Verständnis und in dem Wissen ist, dass es das gibt und dass das, wenn derjenige, also wenn man diese Liebe, ich hole jetzt gerade ein paar Themen ab, wenn man diese Sicherheit in sich selber gefunden hat, also dieses männlich-weiblich und dieses Brauchende und so weiter in sich drin, in seinem Kern, eigentlich in seinem Herz, verankert hat, dann braucht man ja den anderen nicht mehr und dann kann man mitgehen, egal wo der jetzt gerade ist, wenn der sich jetzt gerade sprunghaft weiterentwickelt, dann kann man sich ja in dem Moment drüber freuen, dass der das tut, wann immer man auch hinterher hüpft. Und der andere kann sich auch drüber freuen, dass er jetzt halt gerade weitergekommen ist. Jetzt nicht im Sinne von Klasse 5 und dann Prüfung und fertig und dann großes Geld verdienen, sondern einfach nur, wow, toll, was du da so schaffst. Ich bin hier gerade super, wo ich gerade bin, aber toll, was du gerade machst. Ich gucke dir wahnsinnig gerne zu, weil I'm in love.
Ja, es braucht wirklich für einen Partnerschaftstanz, braucht es Nähe und Distanz. Also es braucht beides im harmonischen Einklang. Also auch einfach Zeit zu zweit und auch Zeit wieder alleine. So Verbindungen, die so sehr symbiotisch sind, die gar nicht mehr voneinander abrücken, das funktioniert bei manchen, je nachdem, wie man designt ist, wenn es wirklich symmetrisch aufeinander passt und man auf einer Wellenlänge ist für eine gewisse Zeit. Aber grundsätzlich ist es wirklich ja ein Tanz von Zusammenkommen und sich auch wieder freigeben. Und das ist einfach so wichtig zu verstehen, dass Liebe nicht bindet und Liebe, also dass Freiheit und Liebe zusammen immer einherkommt. Und eines der größten Liebesgeständnisse einfach das ist, dass man den anderen völlig freigibt. Auch als Mutter zum Beispiel den Kindern gegenüber. Es ist eine der größten Liebestaten, die man machen kann, dass man seine Rolle als Mutter abgibt und dem Kind wirklich ein freies Leben schenkt dadurch.
Ja. Das hat ja auch was von Vertrauen. Also wenn mir zum Beispiel irgendjemand sagt, schaffst du das auch wirklich? Komm, ich helfe dir mal. Da könnten sich bei mir alle Nackenhaare stellen, weil ich denke, traust du mir das nicht zu? Das ist so. Ja, das sehe ich auch so. Also wenn man seinem Kind zugucken kann und sagen, das schaffst du mit deinen Schuhbändeln schon irgendwie, auch wenn du sie miteinander zusammenbindest und dann plupp. Ja. Irgendwann wird das schon.
Aufstehen, Krone richten, weitergehen.
Ja, die haben es ja schon mit 1 schon mal geschafft. Also daher, irgendwann werden sie rauskriegen, dass es dieses Mal die Schuhbändel sind. Dass es mit dem Laufen nicht geklappt hat. Ja, oder Schuhe aus und barfuß.
Genau, wenn man das machen kann, ist das auch manchmal eine Variante, ne? Ja, prima. Also wir haben eine riesen Reise gerade gemacht durch verschiedene Gefühle, Gefühlssein in sich reinspüren. Robin, ich habe jetzt aber noch eine Frage. Ne, es gibt ja Menschen, die sich sehr, sehr stark mit diesen Themen beschäftigen, die auch in sich reinspüren spüren oder sich da weiterentwickeln. Jetzt habe ich aber auch manchmal das Thema, dass ich so auf meiner Reise unterwegs ist, und mein Gegenüber, also entweder überhaupt nicht offen ist oder das überhaupt nicht versteht, worum das geht. Und für mich glasklar ist, dass ich sage, du, wenn jeder für sich ist und jeder für sich sich selber sein darf, dann sind wir dermaßen bockstark. Wir sind zwei komplett unterschiedliche Puzzleteile. Wir sind zwei, gucken in verschiedene Richtungen, aber wir zwei zusammen können das große Ganze entdecken. So, aber was mache ich denn, wenn mir das klar ist, aber meinem Gegenüber nicht?
Naja, dein Gegenüber ist ja ein Spiegel für dich. Also das heißt, dann darfst du in dir schauen, was dein Gegenüber dir genau mit dieser Art zu sein in dir zeigt. Weil es kann sein, dass er dir etwas Komplementäres zeigt, was du nicht lebst, was du in dir unterdrückst, was er für dich mitlebt. Gerade in Beziehungen kann es manchmal sein, dass wenn der eine Partner bestimmte Aspekte nicht lebt, sondern sie eher sozusagen wegschiebt, dass dann das Gegenüber sich dafür entscheidet, die Sachen für den anderen mitzuleben. Und deswegen gibt es im letztendlichen Sinne nichts, was der andere nicht tut oder lässt, was nichts mit dir zu tun hat. Und da erstmal wieder bei sich anzufangen und zu gucken, wie könnte ich vielleicht das Verhalten meines Partners ausgleichen, so dass diese Diskrepanz nicht mehr so groß ist, so dass man wieder zusammenfindet. Und es gibt natürlich auch Situationen, wenn der Spagat so groß ist, wenn die Welten so unterschiedlich sind und wenn es keine Berührungspunkte mehr gibt, da kann man dann auch nicht mehr viel machen. Also es braucht schon von beiden Seiten diese Grundbereitschaft für einen gemeinsamen Weg, von beiden Seiten ein etwa groß gleiches Commitment für den Pfad. Aber wenn das gegeben ist, dann können die Richtungen oder die Inhalte sehr variant sein, also sehr verschieden, und die Puzzleteile können ganz anders geformt sein. Da kann es sein, dass gerade die Unterschiedlichkeit auch die Liebe und die Anziehung wieder entfacht. Also es ist ja gerade so, dass in dem Fremden, in dem Wesensfremden auch ein gewisser Reiz liegt einfach und darüber die Polarität, die Spannung aufrechterhalten wird.
Also beginnt die Reise letztendlich immer, immer bei mir. Also entweder ist es dann die Harmonie oder wo ich sage, gut, ich bin bei mir, oder wenn es eben scheppert, dann gucke ich doch wieder in mich rein und muss schauen, okay, wo kommt das jetzt her, was ist das?
Ja,
also, aber sind dann die Partnerschaften nicht doch alles so also sind da nicht alles Lernpartnerschaften? Das heißt, ich lerne mit und von und für den anderen, nee, für mich, aber mit und von den anderen?
Ja, also ich würde sagen, letztendlich, klar, durch alles lernen wir. Und wenn wir nicht lernen, dann wird es irgendwie auch schwierig. Es hängt wirklich davon ab, welchen Schwerpunkt man setzt. Natürlich kann man auch einfach nur sein Leben vor sich hin leben und das Ganze nicht in dem, also ich sehe ja das Leben als, also gerade jetzt hier auch in der Rolle des Vermittlers von bewusstseinserweiternden Informationen als etwas, wo das Leben einfach dafür da ist, uns genau die Situation zuzuspielen, eben um uns zu erweitern, um uns über uns hinaus wachsen zu lassen, damit sowas geschehen kann. Und da würde ich schon sagen, dass also eines der Hauptziele einer Partnerschaft ist das, was wir einstmals aus dem Einheitsbewusstsein in zwei gepackt haben, nämlich in einem männlichen und einem weiblichen Körper, jetzt hier auf der physischen Ebene wieder zu eins werden zu lassen und dementsprechend alles aus dem Weg zu räumen, was dieser Einswerdung entgegensteht.
Das war jetzt nochmal eine richtig schöne Zusammenfassung und glaube ich auch klar und deutlich. Severin, hast du noch eine Frage an Robin, etwas zu ergänzen?
Ergänzen, nicht nur den Kreis rund machen mit, weil es einfach passt, wieder zu wisse, was du willst oder tu, was du willst und schade keinem. Und dann kommt dieses Eins einfach wieder zustande. Ich glaube, wenn jeder weiß, was erstmal man selber will, man sich selber wünscht und dann vom Gefühl ausgeht und gar nicht an diesem Äußeren festhängt und dann den anderen fragt, und das dann, wie gesagt, auf den Tisch legt, ich glaube, dann kommt man wieder zusammen. Wichtig ist, dass es mal rauskommt und dass man es mal angucken kann. Und dann haben wir auch wieder den Spiegel. Wenn sich beide Augen im Spiegel sehen, dann findet, glaube ich, die Verbindung wieder statt. Ja.
Das klingt gut. Robin, hast du noch was zu ergänzen oder unseren Zuschauern, Zuhörern mitzugeben?
Ich fand die Aussage gerade klasse, den Kreis rund machen. Es ist das, was wirklich auf dem spirituellen Weg passiert, weil wir schaffen letztlich das, was schon da ist. Also wir streben das an, was ureigentlich schon in uns ist. Und mehr als das, was bereits da ist, gibt es nicht. Und alles, was wir erfahren, ist einfach nur eine Realisation von diesem Ureinen, der bereits ist. Und mehr als das habe ich auch heute nicht zu sagen.
Dann ganz, ganz herzlichen Dank an euch beide für diesen hochinteressanten und auch impulsgebenden Austausch. Und ich kann es nur weitergeben. Für mich war das auch sehr, sehr viel. Ich muss das jetzt erstmal setzen und in mir wirken. Und es gibt ja dennoch Situationen, wo, selbst wenn ich das Interview angehört habe, dann gibt es bestimmt noch die ein oder andere Frage oder vor allem die Frage, ja, und jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ich weiß gerade nicht weiter. Und in so einem Fall seid ihr da, glaube ich, die kompetenten Ansprechpartner. Severin, was können denn die Zuhörer, Zuschauer machen, wenn sie solche Themen haben? Da bist du ja die richtige Anlaufstelle.
Ja, eine von ganz vielen. ja, ich mache Potenzialentfaltung und schaue mir wie so eine Kindergärtnerin so ein System an, das da so anrückt mit seinen Problemen. Und wer für ein Problem keine Lösung findet, der hat meistens keins, sondern befindet sich in einem Prozess. Und da kommt man dann einfach auf mich zu. Ich habe eine Homepage, wie so viele andere auch. Und einfach melden.
Und Robin, wie kannst du oder wann wende ich mich an dich? Wenn ich sage, ich weiß nicht weiter.
Also wenn du sagst, du weißt nicht weiter, dann ist die erste Anlaufstelle erstmal du. Und wenn du dann immer noch nicht weiter weißt, dann wende dich an oben. Und wenn es dann immer noch nicht klappt, dann als sicherungsletzte Drittinstanz. Also ich mache ganz, ganz viele andere Sachen auch, die ich ins Feld gebe. Videos, Seminare, also Coachings mache ich inzwischen nicht mehr. Es war einfach zu viel. Ich würde so gerne für jeden persönlich da sein, aber die Zeit reicht einfach nicht aus. Ich habe mich konzentriert auf meine Seminare, auf meine Bücher und versuche da so klar und komprimiert, wie es geht, das Wissen rauszubringen, mit dem dann jeder auch für sich selbst arbeiten kann.
Sehr gut. Also ich glaube, jetzt haben wir einige Impulse bekommen, was wir mit uns anfangen können und wie wir mit uns weiterlernen können. Ihr findet alle weiteren Informationen, auch die Kontakte zu den beiden oder wenn ihr mehr wissen wollt, was für Robin für Bücher geschrieben hat und was für Seminare er anbietet, dann schaut ihr bitte am besten auf seiner Homepage. Zu Severin kommt ihr am einfachsten über meine Homepage, das ist www.jessbox.de, also J-E-S-S und dann die box.de, da ist direkt die Verlinkung zu Severin Ecole und da findet ihr immer den richtigen Kontakt für eure Fragen oder findet immer die richtigen Fragen für eure Antworten. Und dann sage ich ganz herzlichen Dank an euch beide für eure Zeit, für diesen wahnsinnigen Input von über einer Stunde. Und ja, wir sehen uns vielleicht das nächste Mal mit einem anderen Thema wieder.
Ja, danke.
Danke, Robin. Danke, Severin.
Ja, danke, tschüss. Dir, Robin. Und ciao. Ja.